Liebe Podcast-Freunde, in eigener Sache, wir brauchen eure Hilfe. Die Abstimmung zum Deutschen Podcast-Preis läuft weiter. Und wenn ihr DigDeep unterstützen wollt, dann geht doch einfach auf die Seite und votet für uns. deutscher-podcastpreis.de. Danke.
Jetzt ist natürlich klar, dass der heiße Scheiß die KI ist, die irgendwie selber was macht und lernt und Mustererkennung und Wahrscheinlichkeit und so. Und die Frage bei uns ist halt immer, wo passt das rein? Also wo machen wir so ein bisschen Zauberpulver mit rein? Also keiner will mehr Matches bei Konferenzen virtuell haben. Wenige Leute wollen das. Und vor allem, also ist es schwierig, weil die Verbindlichkeit online so stark abgenommen hat. Also jetzt das Bullshit-Bingo dazu wäre, hire for attitude, train for skills. Ja. Ich würde einfach sagen, naja, also es muss halt jemand sein, der Lust auf die Aufgabe hat und dann kann man viele Sachen auch lernen. Und manchmal leide ich auch fürchterlich drunter und dann ist aber halt die Frage, wie wäre es denn sonst? Also wollen wir denn jemanden, der oben drüber steht und sagt, und jetzt ist es aber so?
Ganz gleich, wie viele Prozesse wir in unseren Unternehmen definiert haben oder wie viele Organisationsstrukturen wir aufgebaut haben. Projekte oder Produkte oder Themen werden dann gut, wenn ein Faktor dabei ist, der funktioniert, nämlich die Beziehungen zwischen Menschen. Und das ist ganz gleich, ob wir in der Automobilindustrie sind, in der Logistikkette oder ob wir im Recruiting sind eines Unternehmens oder ob wir einfach unser Netzwerk erweitern wollen. Ein Profi in der Automobilindustrie hat sich gedacht, das könnte man doch einfach jetzt zusammenbringen mit all dem, was uns das Internet inzwischen bietet. Internet und Daten sind der Grundstoff für das Verstehen von Matching von Beziehungen. Und so ist Chemistry entstanden. Eine Firma, die Daten nutzt, um gute Beziehungen zu ermöglichen. Und sie wurde gegründet von Rosemarie Steininger. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, schön, dass ich hier bin. Schön, hallo, dass ihr mich eingeladen habt. Hallo.
Rosemarie, du hast ja deine ersten Jahre erstmal in einer ganz anderen Branche als heute verbracht, in der Automobilindustrie. Die steht ja eigentlich nicht gerade für das Zwischenmenschliche und die feinen Töne, sondern das steht ja für Industrialisierung und für tolle Prozesse und hohe Effizienz. Wie bist du denn auf das Thema Beziehung gekommen in so einem Kontext?
Naja, also was ich bei BMW gelernt habe, da war ich ja Systemanalytikerin, ist die technische Seite des Ganzen. Also wie man Algorithmen entwickelt, wie das tatsächlich effizient und effektiv funktioniert. Und dann war ich ja nach 8 Jahren bei BMW in der Eberhard von Kuhnheim Stiftung der BMW AG, gehört noch zum weiteren Kontext von BMW, aber beschäftigt sich natürlich mit Menschen und mit Projekten, um Menschen zu helfen. Also wir haben uns damals als gesellschaftlicher Entwicklungsdienstleister empfunden und oder gesehen und da geht es natürlich immer darum, wie man Menschen zusammenbringt, damit Probleme gelöst werden. Und diese zwei Seiten, also einmal die Technik, die funktioniert und dann wofür macht man es, also was stellt man Gutes damit an im Sinne der Stiftung, die zwei Elemente machen Chemistry aus.
Ja, so eine Stiftung muss ja in der Tat ganz viele Menschen aktivieren, ja. Was ist denn wichtig, damit Menschen sagen, diese Beziehung macht für mich Sinn, da engagiere ich mich gerne? Wo kommt es drauf an? Was muss man denn zusammenbringen?
Ja, wie viel Zeit habe ich für die Antwort?
So viele willst. Ich
habe natürlich sehr viele, kommen einige Komponenten zusammen. Es kommt so einfach das Strukturelle, also muss sein, zum Beispiel, ich möchte mich in München treffen, dann sollte die andere Person eine Möglichkeit haben, in München mich zu treffen. Ja, also einfach so ein paar Standardsachen. Die Frage nach der Zielsetzung, die man gemeinsam hat, ist ganz wichtig. Also wenn ich das Ziel habe, in einem Mentoring-Programm ein neues Netzwerk zu knüpfen in einem bestimmten Bereich, dann wäre es natürlich ganz gut, mein Mentor hätte dieses Netzwerk in dem Bereich und könnte mir da weiterhelfen. Das Dritte ist sowas, das auch tatsächlich in der Partnervermittlung ein Thema ist, das Thema Nähe, Distanz und Geschwindigkeit, also wie eng will ich es haben und wie schnell will ich es wie eng haben. Da ticken wir komplett unterschiedlich und es geht uns unglaublich auf den Zeiger, wenn der andere anders ist. Ja, also wenn der eine immer Händchen halten will in der Öffentlichkeit und der andere will es nicht, blöd. Und genauso gibt es das auch eben in beruflichen Beziehungen, dass zum Beispiel beim Mentoring-Programm der eine sagt, ich fände es super, wenn du mich shadowst am Arbeitsplatz, wenn du mitkommst in Meetings und so. Und der andere sagt, auf keinen Fall, ist viel zu nah. Also solche Nähe-Distanz-Fragen sind wichtig, einfach um nicht zu viel Reibung zu erzeugen. Wobei Reibung oder das richtige Verhältnis an Reibung schon auch wichtig ist, also oder die richtige Dosis an Reibung. Die kommt oft so aus der richtigen Balance aus Ähnlichkeit und Unterschiedlichkeit und Präferenzerfüllung, und da entsteht dann sowas, was noch komfortabel genug ist, dass ich mich wohlfühle, aber auch aufregend genug, dass was Neues passiert. Und der letzte Bestandteil, der noch ganz wichtig ist, ist die Persönlichkeit, damit die Chemie stimmt. Wir heißen ja Chemistry, weil wenn die Chemie stimmt, kann was wachsen und Früchte tragen wie der Baum. Und damit die Chemie stimmt, müssen bestimmte Persönlichkeitseigenschaften passen. Und da hatten wir eine Studie mit der LMU zusammen, Professor Bühner, um das rauszufinden. Also wann stimmt denn eigentlich die Chemie und wie kann man das jemals in Algorithmen fassen und in standardisierten Fragen? Das ist ja eigentlich erstmal völlig erstaunlich, dass sowas gehen könnte. Und er hat uns da aus den Big Five abgeleitet, Persönlichkeitseigenschaften definiert. Und wir haben drei Sachen ausprobiert. Nämlich einmal, wie funktionieren Tandems, wenn die sich ähnlich sind? Einmal, wenn die sich maximal unterschiedlich sind zueinander. Und einmal, wenn der eine das kriegt, wenn der eine das will, was der andere hat. Also ich sage, ich brauche jemanden in dem Kontext, der sehr kommunikativ ist. Du sagst, ich arbeite gern mit sehr kommunikativen Menschen und ich bin auch sehr kommunikativ. Wenn es über Kreuz passt, ist es gut. Und wir haben tatsächlich herausgefunden, das ist der beste Weg. Also diese Präferenzerfüllung bringt wirklich bessere Tandems, also signifikant und auch validiert bessere Tandems, als jetzt nur nach Ähnlichkeit zu matchen, wo sich die Leute zwar wohlfühlen, aber wo nicht zwingend mehr dabei rauskommt.
Jetzt hast du schon eine meiner Fragen vorweggenommen, nämlich woher ihr dann wisst, welche Informationen ihr da verwertet. Du sagtest, es gibt einen Fragebogen zu den Big Five, das sagt mir was. Aber diese Präferenzen, die du angesprochen hast, also will ich Händchen halten oder nicht, in vielen Bereichen weiß man das ja vorher gar nicht unbedingt, was man will. Wie kommt ihr da an Daten? Woher, also helft ihr erstmal den Leuten überhaupt zu lernen, was sie an Mitarbeitern wollen oder bei einem Mentoring-Setting? Ich war noch nie Mentor, würde es jetzt machen, wie ich mir das vorstelle, oder wie kommt ihr da an die richtigen Daten?
Genau, also du weißt nicht, was du willst, wenn du die ganz große Entscheidung nimmst. Also welchen Mentor sollte ich jetzt haben? Keine Ahnung, weil ich ja gar nicht weiß, wie der tickt. Ich weiß gar nicht, wen es geben könnte und so weiter. Diese große, komplexe Entscheidung kannst du nicht einfach so treffen. Aber was unser System macht, das ist ein algorithmisches Entscheidungssystem. Das bricht ja diese große Entscheidung in kleine, handhabbare Einzelentscheidungen runter. Das sind dann die Fragen im Fragebogen. Also wo soll der herkommen? Willst du mit dem Jobshadowing machen? Aus welchem Bereich soll der kommen? Und dann gibt es meistens eine strukturierte Liste an Möglichkeiten, weil es gibt ja nur so und so viele Möglichkeiten, nur so und so viele Standorte zum Beispiel, die das Unternehmen hat, oder auch Zielsetzungen im Mentoring-Programm sind doch immer wieder relativ ähnlich, 20 Stück oder so, die man so haben könnte. Also dieses Frage-Antwort-Spiel hilft dir, kleine Entscheidungen treffen zu können, die sich dann im Endeffekt summiert oder die wir dann über alles hinweg zusammennehmen und dafür die optimalen Lösungen finden.
Super, und wenn du sagst, ihr nehmt alles zusammen, ich nehme an, da stecken die Algorithmen drin, und das ist ja für uns hier auch oft ein Thema. Wie deterministisch oder zufällig sind denn da diese Algorithmen, die ihr verwendet? Wie nah an der neuen KI seid ihr da dran? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man nicht unbedingt tief drin steckt in der Materie?
Also ich würde sagen, das ändert sich momentan minütlich, was da so möglich ist und was Sinn macht. Also was Sinn macht, ändert sich möglicherweise nicht minütlich, aber was möglich ist schon. Grundsätzlich ist unser System deterministisch. Das heißt, wir überlegen uns vorher in der Konzeptionsphase sehr genau mit unseren Kunden, also immer projektspezifisch, jedes Mentoring ist ein bisschen anders, Welche Fragen machen Sinn für das Ziel, das erreicht werden soll? Welche Antwortoptionen? Welche Verschränkungen? Welche Filter sollen dahinter sein? Also werden dann tausende von Einstellungen im Hintergrund getroffen, die das System ausmachen. Dann macht man einen Testlauf und schaut nochmal, was wird der Mensch eigentlich sagen? Treffen wir das und wo müssen wir nachjustieren? Also das ist erstmal rein deterministisch. Hat auch einen Grund, weil je mehr eine Entscheidung über Menschen getroffen wird, desto weniger wollen wir Mustererkennung haben und irgendeinen Mainstream verstärken. Ja? Und deterministische Algorithmen, wo ich dann noch dazu tatsächlich rein über Präferenzerfüllung gehe, also ich frage dich, was du willst, und aus diesem ganzen Pool kriegst du, wenn man alles zusammen anschaut, genau das, was du am besten haben kannst. Ja? Dann ist es so treffsicher und individuell wie irgendwie möglich. Jetzt ist natürlich klar, dass der heiße Scheiß die KI ist, die irgendwie selber was macht und lernt und Mustererkennung und Wahrscheinlichkeit und so. Und die Frage bei uns ist halt immer, wo passt das rein? Also wo machen wir so ein bisschen Zauberpulver mit rein, ohne jetzt die grundsätzliche Funktionsweise aus unserer Sicht zu beeinträchtigen. Ja? Und das kann halt bei sowas sein wie, wir machen ja auch Jobmatching. Ich will einen Job haben, ich sage, welche Kompetenzen ich habe. Also das ist relativ breit, das Spektrum, was wir beim Jobmatching abfragen, mit Teamfit, Culturefit und wo will ich mich hinentwickeln, meine Skills und so weiter. Und eben auch meine Kompetenzen, also was habe ich denn alles so. Und da kommt natürlich so ein strukturierter Fragebogen an seine Grenzen, weil es kann ja unglaublich vielfältig sein. Und dann kann man welche angeben. Und dann probieren wir gerade aus, wie gut das funktioniert, zu sagen, okay, also ich habe jetzt die 5 Präferenzen oder den Hintergrund, die Ausbildung, welche Präferenzen könnte ich denn noch, Kompetenzen, also ich habe die Kompetenzen, mhm, und welche Kompetenzen könnte ich denn noch haben, die gerade sehr stark gefragt sind. Und dann wird mir eine Liste vorgeschlagen von einem LLM und dann kann ich auswählen, habe ich die oder habe ich die nicht. Dann ist immer noch der Mensch da und hat die Hoheit und sagt, was für ihn oder für sie passt. Aber man hat natürlich so ein bisschen Unterstützung und auch ein bisschen die Magie von einem LLM drin. Wir wissen natürlich auch, dass auch sowas total nach hinten losgehen kann. Also dass die Dinger wie jetzt das österreichische AMS-System auch sehr stark gebiased sind, logischerweise, wie halt einfach die Daten, die da reinkommen. Also muss man bei der Abfrage sehr sorgfältig sein, was man dem System alles nicht mitgibt. Also was man dem LLM alles nicht mitgibt bei der Abfrage. Da probieren wir gerade drum herum. Aber ich glaube, dass es in Zukunft immer mehr so sein wird, also dass ein gutes System einfach so einen Rahmen bietet und dann Dinge andockt, die sich halt jetzt entwickeln.
Du hast es gerade was angesprochen, was ich sehr interessant finde, eigentlich diesen Konflikt zwischen dem, was ich bewusst möchte, bewusst weiß, bewusst offenbare auch, ja, vielleicht auch Dinge, die ich ja vielleicht nach außen transportieren möchte, versus das, was passiert, wenn Dinge überraschend passieren. Also wenn ich auf jemanden treffe beim Kaffee und ich zum Beispiel auf einmal feststelle, der hat irgendein Hobby und wir wären nie im Leben auf die Idee gekommen, über Hobbys zu sprechen, dieser Situation. Also inwieweit brauchen wir auch dieses Element des Zufalls oder auch des viel breiteren Vernetzens? Ich komme vor allem deswegen darauf, weil wir all diese Elemente ja früher hatten in den Firmen. Wir saßen nämlich in der Kantine zusammen und haben mal ein Mittagessen gehabt. Heute sind wir sehr zielorientiert. Wir machen ein Teams-Meeting zu Thema 1 und dann kommt das Teams-Meeting zu Thema 2 und alles dazwischen fällt eigentlich durchs Raster durch. Wäre das nicht eine tolle Möglichkeit, auch wieder dieses verbindende Element, was ja Beziehungen auch bunt macht, mit einfließen zu lassen?
Mhm. Es ist auf jeden Fall, also das ist ein Anwendungsfall von dem Matching natürlich, dass man Silos aufbricht, dass man überhaupt für Vernetzung sorgt, dass man auch ein Onboarding möglich macht. Das ist ja auch unglaublich schwierig jetzt in den Firmen, wenn kein Mensch mehr im Büro Absolut, ist, ja. reinzukommen. Ja, also das sind ganz, ganz wichtige Elemente. Inwiefern man da den Zufall reinhaben will oder welches Element man stärken will aus diesen, also sehr fokussiert auf Fachlichkeit oder die Persönlichkeit oder die Zielerreichung oder vielleicht eine gemeinsame Visionsfrage oder so, das hängt tatsächlich vom Fall ab. Also wir gehen immer so vor, dass wir zuerst fragen, wie müsste es denn sein, 3 Monate, nachdem wir angefangen haben zu matchen, was muss denn da passiert sein, damit du glücklich bist, Auftraggeber? Und davon dann ableitend, okay, welche Matching Cases sind das überhaupt und welche Fragen stellen wir, welche Antworten geben wir oder welche Antwortoptionen geben wir vor? Und wenn du jetzt sagst Zufall, dann also haben wir zum Beispiel einen Kunden, der für ein Onboarding das tatsächlich so gemacht hat, dass die fast nur, also bis auf 2 Fragen, nur Persönlichkeitsfragen drin hatten. Und alles andere war total offen. Und die Leute wussten gar nicht, welche Interessen oder welche Fachlichkeit, welche Hierarchie der andere hat. Das ist für die Leute nicht so ganz leicht zu verkraften. Also wenn ich dann ein Match habe, und ich sehe dann gar nicht so arg viel von dem, weil die Persönlichkeitskriterien, die zeigen wir gar nicht an, weil es einfach zu persönlich ist. Ja? Das steckt nur im Hintergrund. Und dann soll ich mich mit jemandem treffen, habe da ein Match. Dann haben wir ganz oft gehört, aber warum? Ja? Also irgendwie, was brauchen die als Anker? Und wenn es ein gemeinsames Interesse im Sockenstricken ist, damit die Leute mit dem Match glücklich sind. Es ist ja immer so eine... Also, es hängt ja immer davon ab, wie glücklich ich bin, was ich davon sehe auch. Also wie ich das wahrnehme und wie ich dann mit arbeiten kann. Wenn man so ein, warum sind wir ein Match-Funktion hat mit 2 Seiten, wo ich sehe, okay, also ich wollte jemanden, der aus dem Bereich Astrophysik kommt, das ist jetzt ein Astrophysiker, dann denke ich schon, ah ja, passt bestimmt. Vielleicht war das gar nicht das entscheidende Kriterium am Schluss, sondern es war eigentlich Persönlichkeit. Aber der Mensch braucht was, wo er sagt, also deswegen passt, da hänge ich mich dran auf und darüber rede ich jetzt erstmal am Anfang. Dass das dann am Ende zu ganz anderen Sachen führen kann, also oft, ja, also unsere Überzeugung ist ja auch, dass Neues entsteht, wenn die richtigen Leute sich begegnen und dass man vorher gar nicht weiß, was da Neues entsteht. Aber irgendwo brauchen die Leute einen Aufhänger, um anzufangen zu reden.
Spannend.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Liegt es vor allem daran, dass man ein Thema braucht? Und wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit dann für die LLMs als Zauberpulver bei euch, dass sie sozusagen aus den Hintergründen ein Thema vorschlagen? Oder liegt es daran, dass ich, wenn ich weiß, der Christoph hat gesagt, red mal mit der Rosemarie, dass ich dann sozusagen vertraue, das wird schon klappen, weil ich diese gemeinsame Person habe, egal ob wir ein Thema haben oder nicht. Aber dass ich sozusagen, ne, mein Freund ist auch dein Freund, Prinzip da anwende. Was würdest du sagen? Also, Thema wichtiger oder Wissen, Vertrauen, dass das schon die richtige Person ist für mich?
Also beides sind total wichtige Zutaten. Das Vertrauen haben wir auch gesehen, ist sehr, sehr wichtig. Also die Leute schreiben uns dann teilweise Sachen zu, die gar nicht im Matching drin sein können. Ja. weil sie denken, also sie können ja, also wichtig ist natürlich, dass man den Fragebogen so baut, einfach handwerklich so baut, dass die relevanten Sachen abgefragt werden. Und dass man das Vertrauen der Leute gewinnt, dass man über diese ganzen Dinge optimiert. Und dann konnte ich ja alles sagen, ich habe jetzt die Frauke vorgeschlagen bekommen und es gibt eigentlich keine bessere Möglichkeit, weil ich konnte alles angeben. Ich sehe auch, was du mir bietest, was ich wollte. Und dann hängt es ja eigentlich von mir ab, ob das jetzt was wird oder nicht. Also bin ich schon dafür, dass was wird. Ja? Also das ist so die eine Variante, das ist ganz wichtig. Das gemeinsame Thema ist aber auch wichtig. Und da ist es dann oft tatsächlich egal, ob ich sage, was ist dein Lieblingsgetränk, oder ob ich tatsächlich was fachlich Tiefes mache oder eine Farbe oder irgendwie brauchen die meisten. Also es gibt ein paar begnadete Netzwerker, 15-20% vielleicht, aber 80% brauchen schon ein bisschen was, um ins Laufen zu kommen.
Seid ihr denn in diesem weiteren Prozess nach dem Matchmaking auch noch mit dabei? Also könnt ihr sehen, wie sich dann diese Beziehungen tatsächlich entwickeln?
Sehr gute Frage. Also wir sind natürlich immer mit Evaluationen dabei. Fast jedes Projekt wird dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr evaluiert und dann passen wir auf der Grundlage die Fragebögen an oder irgendwas im Ablauf an oder die Algorithmen im Hintergrund. Das ist das eine. Das andere ist, dass das tatsächlich oft kommt und da entwickeln wir gerade dran rum, dass wir so Meilensteine nach dem Matching machen und dann sagen können, okay, Erstgespräch ist gelaufen, irgendwie Zwischenfeedback oder irgendwas danach. Das wird natürlich oft gewünscht und das kommt dann auch Ende des Jahres.
Wie hat sich denn die zunehmende Digitalisierung, Homeoffice, Christoph sprach vorhin schon die vielen Teams und Zoom-Meetings an, ausgewirkt auf eure Arbeit? Insofern, dass wir ja jetzt oft, also Leute fangen neu an und sind ja vielleicht nie am Standort, haben nie andere Mitarbeiter kennengelernt. Habt ihr da ganz neue Notwendigkeiten für Matching jenseits des, ich brauche neue Mitarbeiter, ich brauche einen Mentor, einfach nur Kennenlernen der Firma, also den sozialen Aspekt. Ist das eine neue Kategorie von Matching, die ihr mit aufgenommen habt in euer Portfolio? Oder würdest du sagen, die klassischen Anwendungen sind, ich brauche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, suche Mentoren. Was sind so die Kategorien, für die ihr matcht?
Das sind jetzt zwei Themen aus meiner Sicht. Einmal hat sich durch die Digitalisierung unser Matching verändert, ganz stark. Also vor Corona waren wir hauptsächlich für Face-to-Face, also für 3D-Sachen, für in echt Matches zuständig. Dann kam Corona und erstmal sind alle unsere Aufträge storniert worden, ja, weil durfte keiner mehr. Und dann haben wir umgestellt, haben wir natürlich gesehen, okay, also wir erheben die Daten ja schon digital, also kann man natürlich auch die Matches dann digital einfach machen. Das war dann innerhalb von ein paar Tagen erledigt und damit waren wir dann natürlich wieder im Geschäft. Also das war damals ganz gut. Ging dann auch sehr gut, zum Beispiel bei Konferenzen solche Matches zu machen, geht jetzt überhaupt nicht mehr. Also keiner will mehr Matches bei Konferenzen virtuell haben.
Interessant.
Wenige Leute wollen das. Und vor allem funktioniert es, also ist es schwierig, weil die Verbindlichkeit online so stark abgenommen hat.
Ja.
Also so eine No-Show-Rate von 50% ist keine Seltenheit und dann sitzt halt fast jeder alleine rum. Ja? Also dann hat man schon fast Glück, wenn da ein Match zusammenkommt. Und das ist natürlich zum fixen Zeitpunkt, wo ich jetzt online sitze und auf mein Match warte, wahnsinnig nervig. Und da kann man auch nicht wirklich viel machen, weil das halt einfach die Online-Kultur jetzt ist, dass so wenig Verbindlichkeit da ist. Deswegen gehen Matches eher wieder, also nicht unbedingt weg vom Virtuellen, das passiert schon auch noch, aber nicht so veranstaltungszeitgebunden mehr, sondern ich habe ein Vorglühmatch, wo ich selber ausmachen kann, wann will ich das denn, oder Nachglühmatch oder sowas. Und dann habe ich selber das Heft in der Hand und es ist mehr Verbindlichkeit da. Ja? Also so ändert sich das total mit der Zeit. Von den Anwendungsfällen her sind die Treiber eigentlich eher unsere Kunden. Also wir sagen ja, wir können alles matchen, was sich die Leute ausdenken können, solange wir die Kriterien irgendwie gefasst bekommen und abfragen können. Und dann fangen die meisten Kunden mit irgendwie was an wie Mentoring, was jeder kennt, aha, also der eine und der andere und hat man schon mal gehört. Und dann kommen aber echt auch ganz wilde Sachen, wie bei der Deutschen Bahn fand ich ein sehr spannendes Projekt, die Kontroverse. Da wurden 300 obersten Führungskräfte sollten miteinander Bahn fahren zwischen Stuttgart und Nürnberg.
Oh, das kann dauern.
Haben gematcht, wer neben wem sitzt.
Sehr
und zwar abhängig davon, wie unterschiedlich die Einstellungen im Bereich auf strategische Fragestellungen waren. Also kontrovers. Mhm. Ja. Und so auf solche Sachen zu kommen und zu sagen, wir überlegen uns strategische Fragestellungen, wenn die maximal weit auseinander liegen, dann sitzen die hier 2 Stunden oder 2,5 miteinander im Zug. Ist natürlich was, das würden wir nicht als Case anbieten, sondern da kommen halt unsere Kunden drauf. Sowas hätte ich gern.
Tolle Idee, ja. Jetzt gibt es ja bei Beziehungen das berühmte und berüchtigte siebte Jahr, das verflixte siebte Jahr. Chemistry 7 Jahre alt, habe ich gerade rausgefunden. Und wenn ich jetzt mal auf eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaue, dann besteht Chemistry aus 8 Frauen und einem Quotenmann. Wie hast du denn deine Mitarbeiter ausgesucht?
Es gibt tatsächlich noch ein paar mehr Männer, es sind bloß die mit Kundenkontakt auf der Homepage und das sind tatsächlich hauptsächlich oder viele Frauen. Ich kriege meine Mitarbeiter tatsächlich hauptsächlich über die Her Career, über ein Jobmatching, deswegen viele Frauen, ja, weil es gibt noch keine His Career das ist ein Jobmatching, wo unser Matching-Verfahren im Hintergrund steckt. Und nachdem wir ja eine relativ kleine Firma, also wir sind jetzt 15, im Bereich IT in München sind und es einige große Firmen im Bereich IT in München gibt, müssen wir ein bisschen kreativer sein. Und machen das eigentlich so, dass wir sagen, also jetzt das Bullshit-Bingo dazu wäre Hire for Attitude, Train for Skills. Ja. Ich würde einfach sagen, naja, also es muss halt jemand sein, der Lust auf die Aufgabe hat oder auf das Umfeld schon mal, auf die Firma, ja, und auf die Aufgabe. Und dann kann man viele Sachen auch lernen. Also unsere Datenschutzbeauftragte, unsere IT-Sicherheitsbeauftragte, unsere Scrum Masterin, unsere Product Ownerin sind alles Leute, die vorher was anderes gemacht haben. Also zum Beispiel auch sowas wie, eine hat ein Catering-Unternehmen geführt und ist jetzt bei uns Datenschutzbeauftragte. Hat natürlich okay. entsprechende Schulungen gemacht, aber dieser Fokus aufs Detail und auf dranbleiben und auf es ist nur dann gut, wenn alles gut ist, ist bei beiden Jobs das Gleiche.
Würdest du sagen, also wenn du die drei Stationen nimmst, BMW, Logistikprojekte, Stiftung und Chemistry, hat sich deine Einstellung über Menschen und Mitarbeitende und wie du damit umgehst, hat sie sich verändert in den Jahren?
Naja, also ich habe jetzt, glaube ich, 30 oder sowas Jahre Berufserfahrung. Irgendwie das verändert sich damit natürlich, dass ich jetzt in meiner eigenen Firma die Bausteine an Mitarbeiterführung oder an Führung eingebaut habe, die mir wichtig sind, wie ich es halt einfach gern mache, dass wir ständig unsere Aufgaben auch neu zuteilen, je nachdem, wenn jemand sagt, ich würde jetzt gerne mal wieder was anderes machen oder so, dass wir das stärkenorientiert machen. Das kam aus verschiedenen Elementen. Ich würde gar nicht sagen, dass das nur, also gab überall gute und schlechte Beispiele von Mitarbeiterführung. Gibt natürlich unterschiedliche Sprachen und unterschiedliche Arten von, unterschiedliche Strukturiertheit. Bei BMW sind es genau Stellenbeschreibungen. Da gibt es nicht wirklich viel Spielraum links und rechts. In der Stiftung waren wir maximal frei unterwegs. Genau. Und da haben viele Elemente das natürlich bestärkt. Und inzwischen würde ich halt sagen, also nicht nur in Corona, da war es dann ganz klar, aber auch grundsätzlich, die Leute müssen ja selber das wollen, was sie machen, sonst funktioniert im Homeoffice überhaupt nicht. Und wenn ich ihnen erstmal sagen müsste, was ich will und dann kontrollieren müsste, dass sie das machen, was ich will, das geht überhaupt nicht. Also muss es von vornherein so sein, dass das Ziel klar ist und genau, dass sich die Leute darauf einschießen und das auch wollen. Und das ist vielleicht, also es klingt dann es gibt natürlich viele moderne oder schicke Worte dafür. Im Endeffekt ist das für mich gesunder Menschenverstand, dass das so laufen muss.
Ich mache nochmal einen Sprung zurück zur KI. Jetzt kam ja der EU AI Act und von außen drauf geguckt, seid ihr ja prädestiniert für Hochrisikoanwendungen. Wie gehst du damit um?
Ja, also wir sind voraussichtlich, aber es steht ja schon ziemlich fest, der Text, der Gesetzestext, wir sind eine Anwendung im Hochrisikoreich, Anhang 3 Nummer 4. Wir sind auch wahrscheinlich ein KI-System, weil wir eben auch lernende Elemente drin haben. Das ist eine heiße Diskussion. Das Wort ableiten in der KI-Definition ist das Wichtige. Und was ist eigentlich ableiten? Also es ist ein Match, was abgeleitet ist oder nicht, weil man irgendwie den Weg durch nachvollziehen kann. Keine Ahnung. Also, aber wir sagen, wir tun jetzt mal so, als wären wir es, auf jeden Fall, weil wir wollen auch ausprobieren. Dafür haben wir tatsächlich auch ein großes Forschungsprojekt mit dem Bundesarbeitsministerium. Wie wir es denn machen müssen, wenn wir es sind, also wenn wir Hochrisiko-KI sind, welche Schritte sind dann zu gehen? Welche Anforderungen muss ich an Risikomanagement, an Transparenz, an Steuerung machen? Und das, genau, da lernen wir gerade viel, teilen es auch sehr stark, weil dem Forschungsprojekt das relevant ist und ja.
Du bist ja aber nicht nur betroffen, sondern du versuchst auch mitzuwirken. Also das Thema Attitude, Haltung lese ich eigentlich überall bei euch raus, wenn ich so mal schaue, was du veröffentlichst. Du bist auch beteiligt an der KI-Strategie bzw. der Fortschreibung, habe ich gelesen. Wie muss er sich denn diese Arbeit vorstellen? Denn das Thema Bundesregierung und KI spielt sich ja in zwei sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten ab, würde ich mal vermuten, ja, dass diese Arbeit doch ein mühsamer Weg sein könnte. Wie läuft das?
Ja, es ist natürlich mühsam, weil es halt sehr viel Beteiligung gibt, weil es halt sehr viel, weil sehr viele Gruppen beteiligt werden müssen, weil es sehr viele unterschiedliche Perspektiven gibt. Und es läuft so ab, dass, ich weiß gar nicht, wie viele in der KI-Strategie der Bundesregierung beteiligt waren, bestimmt auch eine dreistellige Zahl, genauso wie bei der Datenethik-Kommission, genauso wie bei der Normungsroadmap KI. Also das sind ja einige so Kreise, große Kreise, die mit Hunderten von ExpertInnen versuchen, da weiterzukommen. Und da teilt man sich das in verschiedene Themenbereiche auf. Also bei mir ist es meistens Ordnungsrahmen für eine menschenzentrierte KI. Also wie ist es, wenn Mensch auf KI trifft und was braucht Mensch, um sich da wohlzufühlen damit und um das Ruder in der Hand zu haben. Es ist manchmal natürlich schmerzhaft, wie viele Schleifen und wie viele Abstimmungen und wie langsam die Geschwindigkeit ist, wenn auf der anderen Seite sich das, wie wir vorher schon gesagt haben, minütlich alles ändert. Ja. Und manchmal leide ich auch fürchterlich drunter. Und dann ist aber halt die Frage, wie wäre es denn sonst? Also wollen wir denn jemand, der oben drüber steht und sagt, und jetzt ist es aber so? Nee, das wäre irgendwie eine Diktatur, wollen wir ja nicht. Ja. Wir wollen das ja, oder ich will das ja auch, dass wir das demokratisch und partizipativ machen. Und demokratisch und partizipativ ist halt auch manchmal sehr nervig. aber notwendig. Ja.
Ja, Demokratie ist mühsam. Das ist, glaube ich, etwas, was wir immer wieder betonen müssen. Das ist Arbeit und wir müssen dranbleiben.
Wie eine Beziehung muss man auch ständig dran
arbeiten. Oh ja, Beziehungsarbeit. Wie wird sich denn aus deiner Sicht Chemistry weiterentwickeln? Ja, ihr seid jetzt ja einerseits ja genau im Zentrum von ganz vielen Prozessen und Entscheidungen. Ja, also das heißt, welche Menschen kommen ins Unternehmen, wie interagieren die Menschen im Unternehmen oder wie bringe ich Menschen im Unternehmen mit anderen zusammen? Das ist ja eigentlich eine tolle Plattform und da entsteht ja ganz viel Wissen eigentlich, um noch mehr daraus zu machen. Was könnte denn Chemistry, also wo könnte dieser Baum von Chemistry denn weiterhin wachsen?
Also bei uns ist immer nicht das Problem, dass uns nicht einfallen würde, wo wir hinwachsen, sondern dass wir uns fokussieren wollen müssen oder dass der Aufwand dahinter ist, sich zu fokussieren, wo man hinwachsen will. Also grundsätzlich sind wir ja schon wahnsinnig breit damit, dass wir sagen, wir können alles matchen im beruflichen Kontext, was zwischen zwei Personen passiert. Jetzt kommt dazu das ganze große Thema Jobmatching, weil wir eben durch diese Arbeit an der EU-Verordnung und dadurch, okay, wie wird unser Jobmatching jetzt nochmal auf neue Beine gestellt und sehr transparent und sehr steuerbar und eben konform, weil wir halt sehen, das ist natürlich ein riesiger, riesiger Need da dahinter. Weil das die ganze Branche total ändern wird, dass in 2 Jahren viele Anwendungen nicht mehr konform sind und dann einfach nicht mehr betrieben werden dürfen. Mhm. Und das jetzt gerade so langsam ankommt und deswegen natürlich ein großer Bedarf an Lösungen ist, die jetzt schon sich auf den Weg machen, um konform zu werden oder zu sein, wenn es dann in Kraft tritt. Genau, also sehen wir da sehr viel Nachfrage dahinter, wobei natürlich der Recruiting-Bereich mit dem Arbeitsmarkt wahnsinnig stark schwankt. Also ist es jetzt so, dass es ein Bewerbermarkt ist oder ein Arbeitgebermarkt und wem macht man es denn da recht und so weiter, ist sehr, also hat sich in den letzten 2 Jahren aus meiner Sicht 2-mal hin und her gedreht. Mhm. Und im Moment haben wir, würde ich sagen, eher einen Arbeitgebermarkt. In ganz vielen Bereichen, ja. Also sogar in ganz vielen Bereichen. Genau, aber trotzdem bleibt natürlich, bei uns geht es ja immer darum, dass die zwei Seiten zusammenkommen. Wir machen es ja nicht für die eine oder die andere Seite, sondern es ist ja ein Matching. Deswegen passt schon immer noch. Nuancen ändern sich aber. Aber Jobmatch ist ein großer Bereich. Ich glaube, ein weiterer Bereich, den wir jetzt gerade sehen, ist sowas wie, ich nutze die Plattform, um eine Challenge zu lösen, um zum Beispiel mein Unternehmen KI-fit zu machen. Da brauche ich Tutorials und Wissen, da brauche ich irgendwie einen Weg, den ich gehen kann, so eine Art Workflow und ich brauche zu den richtigen Zeitpunkten Matches mit Leuten, die mir weiterhelfen. Und ich brauche eine Community drumherum. Das kann unsere Plattform alles, also wir entwickeln das gerade, wir entwickeln gerade eine komplett neue Oberfläche, die im Sommer dann gelauncht wird, wo dann auch noch mehr möglich ist. Und das so zu denken, dass man sagt, man hat wirklich eine Challenge, nämlich Unternehmen muss KI-ready werden oder die Mitarbeitenden, die alle wollen. Und das durchzudenken ist für uns ein bisschen was Neues. Und das Gleiche könnte man natürlich auch oder denkt man natürlich auch für AI-Act-Konformität. Also ich habe viele Anwendungen im Unternehmen, die ich da durchtesten will. Ich habe da auch einen Teil von Wissen und Tutorials und Gesetzestexten. Ich habe einen Weg, den ich gehen muss. Ich habe Matches mit Menschen, die mir zu bestimmten Punkten weiterhelfen und ich habe eine Community drumherum.
Finde ich total spannend. Wir machen auch in der Lehre zunehmend, gerade in der Weiterbildung, diese Mischung aus synchronen und asynchronen Lernen. Danach klingt es, ja, dass ich zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Person reden muss. Da hat eine Doktorandin von mir gestern gesagt, mittlerweile sucht sie nicht mehr nach den richtigen Personen, sondern wendet sich an die KI und nutzt die Chatbots, weil das eigentlich die beste Hilfestellung ist in dem Moment. Wird dann spannend, wie ihr das einbaut. Ich hatte gedacht, du redest, dass eure Expansion vielleicht in eine andere Richtung geht, und wäre meine nächste oder vielleicht sogar abschließende Frage noch, wie ist das sprachlich? Also der Arbeitsmarkt wird ja immer internationaler. Seid ihr multisprachlich unterwegs mit euren Erhebungsinstrumenten?
Ja, klar. Das ist immer, also auf jeden Fall Englisch und Deutsch. Das ist von vornherein, ich glaube, unser allererstes Projekt war für BMW eine Stakeholder-Plattform, die sowieso Englisch war. Das ist klar, wie viele weitere Sprachen man mit reinbaut und was man dann mit Freitexten macht und so weiter. Das ist dann immer die nächste Frage. Ja, das ist total caseabhängig, wie das sinnvoll ist. Oder ob man sich eben auf eine gemeinsame Sprache einigt, wie Englisch meistens, und dann vielleicht zwischen Englisch und Deutsch hin und her schaltet. Aber oder zwischen Englisch und Italienisch, wenn die andere Hauptsprache Italienisch ist.
Was treibt dich denn persönlich jetzt? Auch wenn wir nur mal in die Zukunft schauen, 7 Jahre Chemistry ist ja auch schon eine lange Zeit. Du hast jetzt viel gesehen, viel erreicht. Was möchtest du noch erreichen in den nächsten 7 Jahren? Also warum bist du so mit so viel Herzblut Unternehmerin geworden?
Ich habe tatsächlich keinen 7-Jahres-Plan. Mhm. Ich finde es total schön, so mein eigenes Pippi-Langstrumpf-Land zu bauen. Also wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, in Bezug auf Strukturen und auf Bezug auf, wie wir arbeiten wollen und was wir auch für Märkte teilweise auch aufmischen, also als ganz kleines Unternehmen. Ich bin ja oft in diesen Kreisen, jetzt kürzlich beim parlamentarischen Frühstück in Berlin, wo ich bei 9 UnternehmensvertreterInnen erstens die einzige Frau bin, ja, und zweitens aber auch die einzige, die nicht im DAX ist. Nicht ganz, ja. etwas weiter vorne werden. Ja. Also das da so ein bisschen ganz anders unterwegs zu sein und trotzdem irgendwie relevant, das finde ich schön. Und das macht auch Spaß. Und ich glaube, ich hätte vor einem Jahr noch nicht sehen können, wo das jetzt hingeht. Vor 2 Jahren schon gleich gar nicht, vor 3 Jahren war noch Corona. Also das ändert sich so schnell, dass ich einfach mit dem Flow gehe, würde ich sagen, und schaue, was da, wo die Energie hingeht und was da Spaß macht.
Also den Spaß, den sieht man dir wirklich direkt an und die Energie spürt man auch. Was würden denn deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über dich sagen? Wie führst denn du?
Wir hatten kürzlich die Diskussion, ob ich ein Kontrolletti bin oder nicht. Da waren sich, haben beide gesagt, naja, also wenn es am Schluss, naja, also also wenn es am Schluss darum geht, dass man Algorithmen entwickelt, dann muss man irgendwo tatsächlich auch Kontrolletti sein. Oder irgendwann reichen da 80% nicht, sondern in bestimmten Feldern muss es einfach funktionieren. Ja. Und manche haben gesagt, nee, überhaupt nicht, die lässt doch alles irgendwie laufen und schaut dann, was passiert und so. Also ich glaube, ich habe da beide Seiten in mir. Ich hoffe, ich kriege es immer so dosiert, dass es fürs Thema passt, aber ja, das ist natürlich die Herausforderung.
Okay, spannend, weil die, ich habe deswegen gefragt, weil wir natürlich heute auch in der Arbeitswelt eine ganz andere Erwartungshaltung daran haben, wie so ein Unternehmen sein muss. Also es muss für mich gut sein, ich muss mich drin wohlfühlen und so weiter. Also sehr viel Purpose auch oder auch persönliche Wunscherfüllung. Und auf der anderen Seite bist du Unternehmerin. Ja, da kommen Zahlen rein, da müssen Kunden bedient werden, da müssen Projekte abgeliefert werden. Und diese Härte des selbstständigen Unternehmers, die geht dann gerade großen Unternehmen vor allem sehr, sehr stark verloren. Und ich habe immer wieder so dieses Gefühl, diese Frage, wie, wer geht denn wirklich an die Grenze und wie konkret bleibt man denn dran, bis die Dinge wirklich da sind, bis der Kunde wirklich zufrieden sind. Das ist oft so ein Spielball geworden heute von, wie ich mich selber fühle. Und ich finde es ganz spannend, was du erzählst, dass du eben auch diese Klarheit reinbringen musst in dein Unternehmen.
Mhm. Ich versuche das aber, und das ist natürlich schon eine Frage, wie viel kann man Leuten zumuten, aber wir sind sehr transparent, oder ich bin sehr transparent unterwegs. Die Leute wissen, wie die Zahlen sind, wovon wir leben und was wichtig ist dafür, dass wir Erfolg haben. Sie sind auch am Erfolg beteiligt über Gewinnausschüttung. Wenn was reinkommt, wird es tatsächlich verteilt. Und das führt dazu, dass natürlich zum einen schon ein bisschen mehr Druck, glaube ich, oft, oder mehr Ernsthaftigkeit bei den Leuten ankommt. Es ist immer klar, dass eine Abwägung ist zwischen Ernst und Spiel sozusagen, oder dass wir das Spiel so spielen, also dass wir uns anstrengen müssen, auch im Spiel. Nee. Wie sage ich das am besten? Also dass es eben nicht nur Spiel ist, sondern dass wir versuchen, das tatsächlich dann auch auf einen Erfolg zu leiten, der uns allen hilft, einfach weiter zu bestehen. Also es gibt nicht viele Startups, die 7 Jahre alt werden. Die meisten werden es nicht. Genau, also dass es natürlich immer weitergehen muss und dass wir davon abhängen, dass jemand es gut findet, was wir machen, und dafür bezahlt. Das kommt bei den Leuten schon ziemlich gut an. Und dann trifft halt auch jeder so seine eigene Abwägung, wie er das dann umsetzt. Aber wir sind noch so ein kleines Team, dass eigentlich wirklich jeder seinen Beitrag leistet, und dass es natürlich total auffallen würde, wenn es keiner nicht machen würde. Also ich habe noch nie mit so einem schlagkräftigen Team zusammengearbeitet, wie wir das jetzt sind. Wenn ich so an die Großkonzernwelt denke, wie viele Leute man da braucht, um zu so einem Ergebnis zu kommen, dann sind es einige.
Ein tolles Kompliment an dein Team.
Ja.
Super, da fallen mir diverse Leute ein in meiner Gruppe, die da, wenn sie jetzt fertig werden, Kandidaten und Kandidatinnen wären. Die schicken wir mal vorbei für ein Praktikum.
Ja, das ist hier so eine, ist so eine Matching-Plattform geworden, ja, von interessanten, genau, Menschen und Ideen. Ich sehe schon. Rosmarie, vielen lieben Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise. Und ich konnte sehr, sehr viel Resonanz bei mir selber entdecken, weil ich ähnliche Wege eigentlich habe. Ich arbeite in einem Industriekontext, also auch in der Autoindustrie, und gleichzeitig ist alles, was wir tun, eigentlich immer nur erfolgreich und ausschließlich dann erfolgreich, wenn die Menschen, die beteiligt sind, in irgendeiner Weise zueinander gefunden haben. Deswegen vielen Dank für deinen Einblick, für Chemistry, das Startup, das ihr aufgebaut habt. Wir werden es nochmal verlinken, weil der Name gehört und geschrieben ist, noch ein bisschen erklärungsbedürftig ist. Und vielen Dank auch für dein Engagement im gesellschaftlichen Kontext und in der Arbeit der KI-Regulierung. Und da drücken wir die Daumen, dass das weiter in die richtige Richtung geht. Und danke, dass du bei uns warst im Podcast.
Danke euch.
Danke auch von mir.